Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen Gast bei mir, den man kaum in wenigen Worten vorstellen kann. Denn er ist Arzt, Autor, Visionär, Bewusstseinsforscher und spiritueller Lehrer in einer Person, Dr. Rüdiger Dahlke. Seit über 40 Jahren begleitet er Menschen auf dem Weg zu mehr Gesundheit, Klarheit und innerer Heilung. Seine Bücher wie Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, Peace Food oder Die Schicksalsgesetze haben sich millionenfach verkauft und sind Standardwerke einer neuen Sicht auf Gesundheit und Krankheit. Aber es geht bei ihm nie nur um körperliches Wohlbefinden, sondern immer um das große Ganze, um Bewusstsein, um Schattenarbeit, um persönliche Entwicklung und den Weg in ein erfülltes Leben. Was mich an Rüdiger besonders fasziniert, er spricht unbequeme Wahrheiten aus, mutig, klar und mit einer unglaublichen Tiefe. Er stellt Fragen, die uns wachrütteln. Er verbindet Medizin mit Philosophie, Spiritualität mit Wissenschaft, persönliche Entwicklung mit kollektiver Verantwortung. In einer Welt, in der viele nur noch Symptome bekämpfen, lädt er uns ein, Ursachen zu verstehen, in uns selbst und in unserer Umgebung. Gerade als Unternehmer, Führungskraft oder Selbstständiger bewegen wir uns oft im Außen. Wir suchen nach Strategien, Lösungen, Wegen zum Wachstum. Doch was ist, wenn der entscheidende Hebel innen liegt? Wenn Symptome, ob im Körper, im Team oder im Unternehmen, Botschaften sind, die uns auf tiefere Themen hinweisen? In unserem Gespräch geht es heute nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Selbstverantwortung, um das Fasten als Weg zur Klarheit, um die Spielregeln des Lebens und um den Mut, sich selbst zu begegnen mit allem, was dazugehört. Denn so Rüdiger, unser Schatten ist unser Schatz. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit einem der prägendsten Vertreter einer ganzheitlichen Lebensphilosophie und wünsche dir viele inspirierende Impulse. Willkommen bei Bock auf Business. Willkommen, lieber Dr. Rüdiger Dahlke.
Ja, danke schön für die schöne Einleitung. Das muss ich mir direkt merken. So gefällt mir das.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass es ein unfassbar spannendes Thema ist, dem du dich angenommen hast, gerade für uns Unternehmer. Das ist sehr, sehr spannend. Rüdiger, die Einstiegsfrage in den Podcast ist immer die gleiche. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich?
Ah, die Frage habe ich mir selbst auch schon oft gestellt und drüber nachgedacht. Und ich bin ja 74, jetzt nächsten Monat, und mache mir da schon Gedanken darüber. Ich hoffe natürlich, dass sie gar nicht so viel über mich reden, als über die Ideen, die ich so in die Welt gebracht habe. Eben, du hast es schon erwähnt, von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, Peace Food. Und was ich so in Tamanga, unserem Zentrum, so den, was wir auch Lebensgarten nennen, versucht habe, der Welt zu geben, dass das Thema ist. Ich habe mir auch bemüht, dass immer, ich habe drei Zentren gegründet in meinem Leben, die habe ich immer wirklich wunderbaren Frauen, mit denen ich auch war immer, und zum Teil auch erst danach übergeben, dass die das mit ihrem Herz und Gefühl weiterführen. Das hat sie auch sehr bewährt. Ich hoffe, das wird auch gehen. Die sind auch jünger als ich. Ja, das ist so das. Ansonsten habe ich, ja, wie soll ich sagen, also viele Menschen wohl auch auf ihren Weg bringen dürfen. Das freut mich als Arzt natürlich sehr. Vielen auch helfen können aus ihren Problemen und Symptomen heraus. Und ich habe natürlich auch viel geärgert, das muss ich auch sagen. Also im Bereich der Schulmedizin und der etablierten Welt. Jetzt kürzlich bei dieser Impfgeschichte, die ich von Anfang an als Gentherapie erkannt habe und auch das sagen musste, ehrlich gesagt. Also ich habe mich immer bemüht, glaube sogar redlich, meinem Gewissen nachzugehen. Das hat sich für mich sehr bewährt und ich hoffe, das wird dann rückwirkend anerkannt. Es ist ja so, dass du als Arzt in der Schulmedizin in der Regel, auch wenn du über lange Zeit beschimpft wurdest und dann Recht bekommen hast, keine Anerkennung findest danach. Die entschuldigen sich ja nie oder so. Ja, das ist ja eine Erfahrung, die habe ich erst machen dürfen. Und ich hoffe, mit der Zeit gleicht sich das mehr aus. Also am Anfang war das für mich auch schwierig. Kranker als Weg habe ich noch ein dicke Anführungszeichen setzen lassen. Die ganze erste und letzte Seite, weil ich mit den Kollegen diskutieren wollte. Aber die wollten einfach nicht. Und ich kannte diesen Spruch, der mir bei Peace Food, was ein ähnlicher Bestseller wurde, dann schon geholfen hat. Da hatte ich schon Gandhi den Spruch gehört, wenn du was Neues bringst, musst du damit rechnen, dass du am Anfang ignoriert wirst, dann lächerlich gemacht, dann bekämpft und dann hast du gewonnen. Aber ja, das wusste ich nicht am Anfang. Ja, ich habe da schon gelitten, das Ignorieren. Im Endeffekt haben das Hausfrauen, glaube ich, durchgesetzt im Wesentlichen. Oder jedenfalls Frauen. Die haben einfach trotz den ganzen Gegenkommentaren aus der Schulmedizin dieses Buch massenweise gekauft, Krankheit als Weg. Und das war sehr schnell wirklich in Millionenbereichen Bestseller. Und dann habe ich schon gemerkt, wie das Buch so eine Million überschritten hat, ist der Gegenwind so ein bisschen umgeschlagen. Da wurde ich dann schon zu Vorworten eingeladen und mal zur Eröffnung eines Kongresses. Über den Inhalt sollte ich nichts sagen, ne? Aber mal zu eröffnen und sagen, ja, Psychosomatik ist was Wichtiges. Also so ein bisschen gebraucht und missbraucht. Aber ich hoffe, dass ich mit der Zeit, wenn ich da mal nicht mehr bin, dass sich alles so ein bisschen einreguliert und die Wut und die Aufregung von vielen Kollegen, denen es ja wesentlich um ihre Pfründe geht. Was ich sagen muss, das möchte ich nicht verachtend sagen, weil ich habe das nicht nötig. Ich habe mit 32 eben so einen Bestseller gehabt, dass ich mich um Geld nicht mehr kümmern musste. Das war sehr, sehr erleichternd. Ja? Also das würde ich auch, ich denke, das ist der entscheidende Punkt in der Medizin. Wenn die unabhängig vom Geld wären, würde nicht annähernd so viel schieflaufen. Mhm. Ich war das durch diese Schicksalsfügung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Dieses Buch ist auch zu unserem Überraschen dermaßen explodiert, Kranker als Weg. Und alle folgen dann auch gleich mit. Ne? Also ich war dann irgendwie im Buchbereich so durch irgendwie auch etabliert in so einer Außenseiter-Community, könnte man sagen, dass meine finanziellen Probleme immer am besten aufgehoben waren. Muss ich mich nicht drum scheren. Deswegen konnte ich auch diese drei Zentren einfach so übergeben, verschenken, grob gesagt, an die Bestgeeigneten. Die mussten nicht das Geld haben, aber das Herz dafür. Und das ist bei meiner ersten Frau, ist es schon gelungen. Margit, die hat das Heilkundezentrum weitergeführt, ganz in meinem Sinne. Und auch Claudia hat das Tamangar, diesen Lebensgarten, den sie sowieso zum Blühen gebracht hatte, praktisch als meine Partnerin und mit mir, der konnte das prima übergeben. Ich muss mich gar nicht darum kümmern, sodass das Einkommen funktioniert. Und das ist eine unglaubliche Freiheit gewesen, für die ich sehr dankbar bin. Und ja, natürlich habe ich diese Gedanken in die Welt gebracht. Also ist ja auch ein Teil, mein Anteil daran. Also geschrieben habe ich ja mit Torvald Detlefsen das erste Buch, aber die Ideen, das war schon meine Idee, aber er hat mich eingeladen, mit ihm das zu schreiben, ja, das Buch. Und er war schon etablierter Autor, also so habe ich auch nicht dafür was tun müssen. Ich musste mich nicht hochkämpfen als Autor, ich habe das geschenkt bekommen.
Ja, aber du hast es gemacht, also insofern, das ist sehr, ja, sehr stark. Fangen wir mal ganz groß an. Was ist das Thema, das derzeit dich in deinem tagtäglichen Tun, womit du dich am meisten beschäftigst, was ist gerade das, was von auch jetzt zu unserer Zielgruppe am meisten gerade gefragt ist? Wo wird am meisten Hilfe gesucht? Wo werden die meisten Fragen gestellt? Was beschäftigt dich gerade am meisten?
Immer noch die Krankheitsbilderdeutung eben sehr. Nach meiner Erfahrung, obwohl meine Bücher so explodiert sind und da wirklich ein Feld entstanden ist und da Hunderttausende irgendwie angeblich Freunde sind von mir oder Anhänger oder was in diesen Medien, aber ich kenne die meisten ja nicht, die allermeisten nicht von denen. Wenn ich die Medizin jetzt betrachte und die Entwicklung, insbesondere in Deutschland, ich bin ja mit Mitte meines Lebens Österreicher geworden, weil mir einfach das Mantra besser gefallen hat. Passt schon, ist es in Österreich. Und in Deutschland hoffentlich geschieht nichts. Und das ist ein fürchterliches Mantra, finde ich, wenn Leute hoffen, dass nichts geschieht. Ich hoffe immer, dass die Sache in Fluss kommen, in Fluss bleiben, Panterei, alles fließt, in Flow kommen. Naja, also von daher, es sind immer noch Dinge, die mir in der Medizin klar werden. Ich habe zweimal selbst so eine Art Einweihungskrankheit erlebt. Am Anfang brauchte ich 3 Brüche, obwohl ich keine Unfallpersönlichkeit bin. Sonst hatte ich auch keine Unfälle. Aber 3 Skiunfälle habe ich gebraucht, sonst wäre ich in der Skifahrerei geblieben, weil die war so erfolgreich. Da kam ich so als Mischung aus Hamburg und Berlin, von Vater und Mutter, kam ich nach Bayern aufs Dorf, also aus der norddeutschen Großstadt, Berliner Kind sozusagen, aufs Dorf in Bayern. Die verstanden mich nicht und wollten auch, glaube ich, nicht. Und ich war der Saupreus und durfte nicht mitspielen beim Fußball und habe deswegen Skifahren angefangen, weil da konnten sie ja nichts machen dagegen. Ja. Und habe dann relativ rasch die Skirennen gewonnen. Und dann hat sich das umgedreht. Dann war ich plötzlich nicht mehr der Saupreus, sondern der aus der Zeitung, der ist in unserer Klasse. Das war natürlich für mein Ego unglaublich günstig. Und dann habe ich gedacht, mit Skifahren, das ist die Lösung. Dann kam die Pubertät. Wenn du da die Skirennen gewonnen hast und auf dem Stocker in der Mitte gestanden bist, war auch dein Erfolg gesichert. Ja. Also das habe ich früh gemerkt. Mädchen, Frauen stehen mehr auf Ansehen denn auf Aussehen. Männer stehen auf Aussehen. Aber die tun das gar nicht so. Also was mir sehr genützt hat, muss ich sagen. Naja, also tatsächlich glaube ich, dass die Symptome und Probleme in der deutschsprachigen Welt und insbesondere in Deutschland nicht weniger geworden sind, sondern zunehmen, bis in absurde Bereiche hinein. Und das interessiert mich wirklich sehr, sodass ich mit fast 74 jetzt immer noch da auch am Forschen bin. Die zweite Einwärmungskrankheit, die war erst Anfang dieses Jahres. Da habe ich schon ein paar Warnungen bekommen, aber plötzlich hat mein Hirn irgendwie wie abgeschaltet nach einem zu langen Aufenthalt im Hot Tub in meinem Lieblingsort Zypern, in meinem Lieblingshaus. Und plötzlich, obwohl es immer mein Ziel war beim Meditieren, ich meditiere seit ich 11 bin, da wollte ich ja immer ins Nirvana sozusagen, in die Leere. Aber wie das Hirn sich abschaltete, da war das für mich ganz erschreckend, muss ich sagen. Und habe viel unternommen. Die ersten Tage habe ich gar nicht so gemerkt, weil das Hirn ja nicht mehr so funktionierte. Aber dann haben die Freunde um mich rum das sehr schnell gemerkt und mich hier rausgeholt aus Zypern und ins AKH, in einen der Paläste der modernen Medizin sozusagen, also eines der größten und modernsten Krankenhäuser Europas in Wien. Und die haben für viel Geld, muss man wirklich sagen, viele Befunde erhoben mit den modernsten Methoden, MRT und so weiter. Und viele Diagnosen gehabt, schreckliche Diagnosen von multiplen Hirnschlägen bis FSME und an Alzheimer und was alles. Aber konnten sie alles widerlegen. Nach einer Woche katastrophalen Essens, also bei der schlechten Klinikernährung, haben sie dann für mich das Tierprotein auch weggelassen. Es wurde nicht besser dadurch. Und dann noch mit zwei alten Männern im Zimmer, also auch nicht älter als ich, aber doch nachts schnarchend und röchelnd, was ich gar nicht gewohnt war. Ohne Schlaf und bei schlechtem Essen habe ich wieder ausgescheckt nach einer Woche. Und nachdem da nichts bei rauskam, hat mir dann mein eigener Bruder, den ich bis dahin aber gar nicht so gesehen hatte, der hat mir dann meinen Atlas, den obersten Halswirbel, wieder zurechtgesetzt. Und das hat dann eine völlige Veränderung auch gebracht. Also bin ich dem auf die Spur gegangen und habe so gemerkt, wie viele Mosaiksteinchen, die ich alle schon eigentlich in meinem Leben aufgegriffen habe. Ich habe mal für John Upledger, der den Kraniosakralrhythmus, diesen Wasserrhythmus im Körper entdeckt hat, habe ich das Vorwort geschrieben für sein Buch. Und plötzlich merkte ich, ja, das ist dieses vierte Element Wasser. Ja, den Herzrhythmus kennen wir, Feuer und den Luftrhythmus, Atmung. Und auch die Peristaltik, den Erdrhythmus. Aber den Wasserrhythmus, Herr Schulmedizin, nie so anerkannt, dass dieses Kraniosakralsystem, das war wohl unterbrochen. Und seit er das immer wieder gerichtet hat und jetzt ist es in Ordnung, geht es mir wieder topfit. Ich denke manchmal besser als vorher. Also bin ich jetzt dran, darüber nachzudenken und zu schreiben. Das könnte wieder ein Aspekt sein in der Medizin, der einfach so fehlt. Und ich bin das ja gewohnt, dass die Schulmedizin einfach allein schon nur der traditionellen Medizin, der chinesischen Medizin, könnte man sagen, der tibetischen, völlig, ja, wie soll man sagen, verweigernd gegenübersteht. Ja, die haben ja lang gebraucht, um überhaupt mal den Darm wichtig und wertzuschätzen. Da hat's nicht die schulmedizinische Forschung gebraucht, sondern Julia Enders, die Studentin, die Darm mit Charme gemacht hat, diesen Poetry Slam und dann diesen Bestseller da draus. Und plötzlich heute ist die Darmflora, für die wir Fastenärzte schon Jahrzehnte gesprochen haben und über die, ist plötzlich als Mikrobiom neu in die Schulmedizin integriert. Und die Schulmediziner, das kenne ich schon, die sind ja immer so, wenn sie etwas Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte verpennt haben, wenn es dann ihnen aufscheint, dann nehmen sie einen neuen geschwollenen Namen dafür. Ja, also das, was Schamanen seit Jahrtausenden tun, die Seele mit dem Körper zu verbinden. Wenn die Schulmedizin das empfindet, kommen sie mit so Namen wie Psychoneuroimmunologie daher. Ja, das ist ein nichtssagender Name. Seelen, Nerven, Immunsystem. Also was sagt das schon? Aber egal, sie suchen immer einen neuen, geschwollenen Namen für etwas, was sie lange versäumt haben und tun dann so, als hätten sie es entdeckt. Das zeigt nur ihr peinliches Minderwertigkeitsgefühl. Weil die ist ja in einer schlechten Situation, die Schulmedizin. Ja, die lebt ja von Etikettenschwindel, die kann gar keine Vorbeugung. Denn Vorbeugung würde sich doch auf die Zukunft beziehen. Ich beuge mich, bevor mich irgendeine Instanz beugt. Bevor mich auch meinetwegen die Bakterien erwischen. Aber die Schulmedizin ist immer zurückgewandt. Ja, die macht Früherkennung und gibt es als Vorbeugung aus, als Prophylaxe und Prävention. Aber effektiv versuchen sie, das ist ja auch gut, in der Vergangenheit zu versuchen, was schiefgelaufen ist, möglichst früh zu entdecken. Früherkennung ist viel besser als Späterkennung, damit ich da nicht missverstanden werde. Aber hat mit Vorbeugung überhaupt nichts zu tun, die ist in der Zukunft. Und da können die sich nicht drum kümmern, weil die keine Vorstellung von dem Wesen der Krankheit haben. Und sie wollen sie auch gar nicht haben. Also das ist ja mein Gebiet, dass ich versuche, das Wesen von Krankheit rauszufinden. Was ist denn das Wesen von Unfällen? Das ist einfach die Abwechslung. Wenn du jetzt, da gibt es sogar eine Studie von Francis Alexander, Mitte des letzten Jahrhunderts schon. Also wenn du jetzt versuchst, Unfallpersönlichkeiten, das sind ja doch Phänomene, die in der Industrie bekannt sind. 80% der Unfälle produzieren 20% der Menschen. Mhm. Dieses Pareto-Prinzip gibt es in vieler Hinsicht. Also jetzt haben die Leute um Francis Alexander versucht, die Unfälle zu reduzieren. Und dann haben sie natürlich, wie das üblich ist, allopathisch gegen die Dinge, die man nicht mag, gegen die Symptome, Antibiotika, gegen das Leben. Also haben sie versucht, bessere Schutzbleche da anzubringen, Schutzvorrichtungen, bessere Einschulungen. Und das hat schon was gebracht. Aber die Leute hatten dann auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit mehr Unfälle. Unterm Strich hat es nichts gebracht. Okay. Und dann haben die Leute um Francis Alexander die Leute umgesetzt an andere Positionen in der Firma. Und siehe da, dann war Ruhe, ein paar Monate. Und dann gingen die erst wieder los, die Unfälle. Und dann haben sie gesagt, dann muss man die öfter umsetzen. Und diese Studie war für mich so wirklich eindrucksvoll, weil da stand dann der Satz drin, bei Unfallpersönlichkeiten handelt es sich um Persönlichkeitsstrukturen, die in monotonen Arbeitsverhältnissen schlecht einsetzbar sind. Mhm. Das heißt, die muss man oft umsetzen, hat man denen dann auch geraten in der Firma. Und dann haben die Springerdienste gemacht, neue Leute eingeschult, Urlaubsvertretungen. Und dann stand am Ende der Studie auch noch drin, diese Leute wurden von den schlechtesten Mitarbeitern, die die meisten Fehlzeiten produziert haben, zu den besten Mitarbeitern. Weil die kannten jetzt die ganzen Firmenabläufe, die haben dann Patente eingereicht und dann Verbesserungsvorschläge Wahnsinn. Gemacht. Und da wurde mir klar, dahinter ist ein Prinzip, Abwechslung. Die brauchen Abwechslung, diese Unfallpersönlichkeiten. Und heute würde ich wissen, die sind geprägt von diesem uranischen Urprinzip. Die müssen ein ausgeflipptes, kreatives Leben führen, so wie ich es gelebt habe. Deswegen ist mir das nahe gewesen auch. Ich habe ja viel gearbeitet, aber immer Verschiedenes. Nur geschrieben, geredet, Vorträge, Ausbildungen, Ärztereisen angeleitet, Videos gemacht. Also es war viel, ich konnte auch 20 Stunden arbeiten, aber es musste abwechslungsreich sein. Dann ging es mir gut. Ja. Und wenn ich so eingefahren war, wie auf meine Skikarriere, die so viel gebracht hat in der Pubertät und davor in der Schule, dann gab es Unfälle. Dann wollte das Schicksal mich da rausholen. Also dahinter ist ein Prinzip, das uranische Prinzip, würde ich das nennen, oder das 11. Prinzip. Und bei jeder Krankheit findest du das. Also es gibt auch bei uns den Ausdruck Altersherz. Na, du bist noch lange nicht so weit, Gott sei Dank. Aber ich eigentlich schon, aber ich habe kein Altersherz. Und ich kannte uralte Menschen wie Bert Hellinger zum Beispiel, ein guter Freund, der war über 90. Der hat noch in Lateinamerika seine Familienaufstellungen propagiert. Mit über 90 Alleinreisen, so viel war zu Hause mit Skiunfall. Also ich kenne Bruder David Steindl-Rast und schätze und liebe den sehr. Der ist 98. Der hat Mitte 80 noch Menschen durch die Wüste geleitet auf ihrer Sinnsuche. Der hat auch keine Herzinsuffizienz und die haben beide ein gesundes Herz. Also Karl-Friedrich Graf Dürkheim, der war 89 und meistens noch jünger wie seine Zuhörer, geistig. Auch kein vergrößertes Herz. Ich kenne noch ein paar Damen, die sind nur nicht so berühmt. Deswegen so Sister Noll Sisters. Schwestern in den USA in meinen amerikanischen Kursen. Also die sind auch über 90, die eine und die andere fast 90. Die leben beeindruckend. Aber ihr Herz ist Normalgröße, faustgroß, ein bisschen nach links verschoben in der Mitte. Dieses Altersherz haben bei uns vor allem Menschen, die dieses Thema, das Herz muss groß werden im Laufe des Lebens, sich vergrößern, erweitern. Also wir haben nicht die Wahl, ob wir ein großes, weites Herz bekommen, sondern nur auf welcher Ebene. Wir können das physisch machen, dann nennen wir das Herzinsuffizienz oder Altersherz, vulgo. Aber wir können das auch im übertragenen Sinne machen, wie ein Bert Hellinger, wie ein Bruder David oder Karl Friedrich Graf Dürkheim oder diese Mary Knowles ist das. Wir haben die Wahl. Was wir seelisch nicht bearbeiten, rutscht auf die Körperebene. Und das ist übrigens auch das Thema, was mich zu zu Firmentrainings gebracht hat. Ich wollte das gar nicht. Aber ich hatte einen schwäbischen Patienten, dessen Frau war bei mir und der hat sehr geholfen. Und dann kam die mit den Kindern, hat auch geholfen. Dann kam sogar er mal am Anfang ganz skeptisch. Und der sagte dann, war sehr positiv zu mir und der kam dann immer mal wieder und er wollte dann, dass ich zu ihm komme, in seine Firma da im Schwabenland. Und ich sagte, nee, da habe ich keine Lust drauf, keinen Bock und ich bin Arzt und das kann ich gut und ich kann keine Bilanz reden. Er sagte, wir brauchen auch keine Bilanz lesen, das können wir. Sie müssen einfach das, was Sie mit meiner Familie gemacht haben, das machen Sie jetzt bitte mit meiner Firma. Und Sie können da unglaublich mehr verdienen als bei sich hier in Ihrer Firma. Na, ich wollte aber nicht. Dann kam der immer wieder und hat mir so komische Geschichten erzählt. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, der Kerl war intelligent genug. Der konnte die Probleme seiner Firma auf seine Familie projizieren und mir die so servieren, sodass ich sie an der Familie deuten konnte. Und er hat es dann auf die Firma wohl übertragen. Und ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt, Sie verarschen mich ja mehr oder weniger. Und er hat gesagt, genau, weil Sie so bockig sind und nicht zu mir kommen. Und wenn Sie zu mir kommen würden, würden Sie x-mal mehr verdienen und ich bräuchte nicht hierher kommen, weil meine Zeit ist viel mehr wert als Ihre Zeit. Ich verkaufe da meine Zeit nicht für 100 Euro in der Stunde. Also D-Mark waren das damals, das ist so lange her. Und dann am Ende dieser Sitzung hat er zu mir ein verblüffendes Angebot gemacht. Dann hat er gesagt, so zum Friedensstiften zwischen uns. Er würde mir jetzt 10 Minuten seiner ungleich wichtigeren Zeit schenken, gratis, obwohl die viel teurer sei als meine, ob ich das annehmen könnte. Sag ich, selbstverständlich habe ich noch den Platz mit ihm gewechselt, er auf meine Seite des Schreibtisches und ich in den Patientensessel. Und dann hat er angefangen, mich zu loben über den grünen Klee. Und ich dachte, was vertut er? Die 10 Minuten, davon habe ich ja nichts. Also er hat gesagt, das ist toll, Ihre Fastenkurse und Ihr Mandala-Buch und dass Sie Reitkurse geben und Tauchkurse in spiritueller Hinsicht und Bergsteigerkurse und Ihre Krankheitsdeutung. Und ich dachte, was soll jetzt der Quatsch? Und dann sagte er, aber den ernüchternden Satz, wissen Sie, wenn Sie so weitermachen, wird da nie was draus. Sie müssen sich konzentrieren und eins machen. Und das eine müssen Sie jetzt 1-2 Jahre machen, dann wird es so explodieren, dass Sie dann wieder alles machen können, was Sie hier offensichtlich brauchen. Aber wenn Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie jetzt mal sich auf eine Sache konzentrieren. Ich kann auch nicht alles produzieren. Ich muss bei meinem Leisten bleiben. Schuster sozusagen, bleib bei deinem Leisten. Den Spruch kannte ich ja. Und das hat mich irgendwie schon beeindruckt. Mein Schwager hatte mir was Ähnliches schon mal gesagt. Und ich habe mich dann auf diese Krankheitsdeutung wirklich konzentriert. Hatte mir 2 Jahre vorgenommen. Ich habe dann nur 1 Jahr ausgehalten. Aber immerhin, in diesem einen Jahr hat es tatsächlich zu so einem Durchbruch geführt. Und danach habe ich wieder angefangen, eigentlich alles zu machen, was mich so interessierte und inspirierte. Und dem bin ich heute noch sehr dankbar. Und ich habe dann auch angefangen, in der Firma da was zu machen und bei anderen Firmen auch noch, weil mich das auch so überzeugt hatte. Einfach so aus meiner Perspektive heraus, wenn man von außen oft Dinge anders sieht. Ja, also ich meine, man kann ja Firmenleuten schon dadurch helfen, dass man sagt, wissen Sie, wir sind hier kein Löwenrudel oder kein Hirschrudel, wir sind doch unter uns Menschen. Also zum Beispiel haben die ja so eine Tendenz, dass sie, wenn ein neuer Chef kommt, dass der alle rausschmeißt, die vom alten Chef befördert worden sind. Oder er ekelt sie raus. Und das ist das, was die Löwen machen müssen. Das ist klar, ne? Wenn der oberste Löwe, der muss ja einmal im Jahr kämpfen gegen die Jungen, seine Söhne, die aufbegehren. Und wenn ihn einer besiegt, kommt der Junge dran und der beißt dann all die, also die Abkommen des Vaters raus. Das läuft in Firmen auch, dieses komische Konzept.
Ja, spannend.
Und tatsächlich ist es möglich, also dass man intelligente Firmenchefs, und die meisten Firmenchefs aus meiner Sicht sind ja sehr intelligent. Also ich bin kein Anhänger von diesem Nietzsche-Nadelstreifen. Ich habe das gelesen, dieses blöde Buch. Aber ich wäre froh, wenn das deutsche Intelligenzniveau auf dem Ebene von Unternehmern wäre, ehrlich gesagt. Dann könnte diese Politik überhaupt nicht passieren, die wir da jetzt erleben müssen seit langer Zeit. Naja, wie auch immer. Also die meisten Unternehmer lassen sich überzeugen, dass es schon gut ist, die Vorgänger oder vorherige Chef angestellt hat, mal zu prüfen, ob es nicht ein paar gute darunter gibt. Mhm. Und wie jetzt von mir erwartet, sind da gute darunter, weil der letzte Chef war ja auch nicht so blöd. Und da kann man sich unglaublich Abfindungen sparen und wirklich viel Geld. Mit so einfachen, banalen Sätzen, ich habe mir am Anfang das immer ja nur angeschaut bei den Firmen, wenn die da zum Beispiel ihre Beratungen machen. Ich kann pauschal sagen, kürzen Sie das auf die Hälfte der Zeit. Das wäre das Parkinson-Prinzip. Ne? Nicht ein Buch 10-mal überarbeiten, das wird nicht besser. Das muss er 3-4-mal überarbeiten, ja, aber dann muss es raus. Ja, so wie 80% der Erfolge durch 20% der Ideen kommen, so ist es auch so, wenn du einfach die Zeit beliebig ausdehnst, werden die Dinge nicht besser. Die meisten nicht. Also man kann vielen Firmen einfach dadurch helfen, dass man sagt, kürzen Sie all die Besprechungen auf die Hälfte und erlauben Sie keine Selbstdarstellungen mehr. Also einfach die Devise, wer etwas sagt, ohne dass er die Sache weiterbringt, disqualifiziert sich.
Ja.
Ja, da wird so viel gesagt, nur das, was gesagt ist. Die haben das Gefühl, sie müssen sich melden, sie müssen sich zeigen. Ich kenne das von Talkshows, da geht's ja, das ist ja nur ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Da geht es ja nur darum, deine Birne ins Fernsehen zu bringen.
Ja.
Und möglichst noch dein Buch nicht selbst in die Kamera zu halten, sondern die Moderatorin dazu zu bringen, dass sie das tut und noch lobt. Das macht einen großen Erfolg.
Ja.
Selbstlob. Wenn ich dich jetzt lobe, was ich könnte, bringt es mehr, als wenn du dich selbst lobst. Ne? Ist doch klar. Wenn ich mich selbst lobe, sagen die Leute, ist ja klar. Wenn ich ein Buch von mir kritisiere, ist das was anderes. Dann horcht man schon auf. Ja, wenn der Autor selbst sagt, also zum Beispiel das senkrechte Weltbild habe ich mal geschrieben, ist pädagogisch misslungen. Mit einem Juristen zusammen hat dann der Arzt ein Buch geschrieben, von Pädagogik damals keine Ahnung. Und das war einfach ein Flop. Gut, wenn ich das sage, hindert es Leute, das Buch zu kaufen. Wenn ich aber jetzt ein anderes Buch, gar kein Symbol über den grünen Klee lobe, was ich tun könnte, dann hat das nicht viel Effekt. Naja, also so Sachen, die sind ja übertragbar von verschiedensten Situationen. Wenn man Analogiedenken macht, und meine Medizin beruht sehr weitgehend darauf, liegt dann das sehr nahe. So kam ich dazu und habe damit auch Teile von Tamanga, unserem Zentrum, und auch meinem Haus hier in Zypern finanziert, muss ich sagen. Ja. Weil man tatsächlich, das hat der Unternehmer damals schon gesagt, viel mehr verdienen kann, wenn man nicht einzelne Stunden verkauft, sondern sein Wissen mal im Breiten und tot.
Ja, Rüdiger, dir zuzuhören ist ja irre. Wahnsinn. Ich gehe mal ganz kurz zu meiner nächsten Frage, ganz gezielt mal auf das Thema Unternehmertum, Unternehmensführung, aber bitte auch gerne, es muss jetzt nicht nur gezielt auf diesen einzelnen Menschen sein, sondern gerne auch auf die ganze Führung. Viele der Unternehmer, mit denen ich spreche, stehen in so einer Situation, man sagt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so recht und ich weiß auch nicht so richtig meine Vision und ist der Weg jetzt richtig und so weiter. Also sie sind so ein bisschen in einer Unsicherheit, in einer Spirale drin, sind oft Suchende und finden nicht so wirklich das, was sie eigentlich wollen und sind dann natürlich auch für ihre Mitarbeiter nicht unbedingt gerade der Fels in der Brandung. Auch die sind natürlich verunsichert. Nach unten heraus, du hast es gerade gesagt, Meetingpolitik ist ungut, Führung ist ungut, die Leute werden nicht abgeholt. Und auch, was ich ganz spannend finde, ist natürlich eine These der Abwechslung. Also ja, viele tun dann eben auch Dinge sehr monoton und sie haben da nicht viel Freude dran. Also das ist jetzt sehr viel und sehr weit, ein sehr, sehr großes Feld, aber Ich will diese Frage auch so groß stellen. Was empfiehlst du uns jetzt Unternehmern, die jetzt vielleicht auch in den kommenden Jahren komplett anders denken müssen, weil sich wahnsinnig viel verändert, die aber auch doch eine gewisse Klarheit brauchen, wohin es gehen darf? Wen brauche ich in meinem Umfeld? Was ist meine Aufgabe? Viel mehr zu führen als gegebenenfalls mitzuarbeiten und so weiter. Was empfiehlst du den Unternehmern zu tun, damit sie wirklich ein richtig für sich, also sich selbst verwirklichen können und natürlich aber auch authentisch das zu sein, was sie eigentlich auch, wir haben Bock auf Business als Podcast, also darauf Bock zu haben, tagtäglich das zu tun, was sie tun. Ich hoffe, du hast die Frage verstanden. Das war jetzt sehr, sehr groß, aber da geht es jetzt einfach nur so eine ganze Herangehensweise. Was sind denn so die Wege, die gut sind, damit ich nachher diese Führungsfunktion auch top leben kann?
Ich gehe sehr auf die Bedeutung der Worte ein. Nomen ist Omen sozusagen. Also die hessischen Unternehmer, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Die wollen was unternehmen. Die Angestellten, die heißen Angestellte und die stellen sich oft an. Und da muss man sie rausbringen. Die müssen zu Mitarbeitern werden. Und da habe ich immer auch Wert drauf gelegt. Also persönlich war ich nie angestellt in meinem Leben. Selbst mit Detlefsen, der durfte mich als Psychologen nicht anstellen. Also ich musste ihn als Arzt schon anstellen, obwohl er eigentlich der Ursprung war für, von vielem damals. Ja. Naja, also Unternehmen ist gar nicht schlecht. Aber nur Unternehmen führt in so eine Hyperaktivität rein, in so einen Aktionismus. Also aus meiner Sicht extrem wichtig für mich auch. Ich war ja auch immer Unternehmer letztlich. Also ich habe immer viele Mitarbeiter gehabt. Und allein schon von meinen drei Sekretärinnen war ich immer der Chef. Und naja, also Pausen, ja, kreative Pausen, weniger ist mehr, hat mir immer sehr geholfen. Ich habe immer am Morgen meditiert. Und bin einfach mal in so eine Ruhe eingetaucht. Gleichmut, Upekka-Meditation ist mir wichtig gewesen, diese buddhistische Geschichte. Einfach nur ruhig dasitzen und mal schauen, was aus mir auftaucht an Gedanken. Ohne das auf andere zu projizieren. Weil wenn du das nicht machst, neigst du dazu, all das, was an Stimmung aus dir auftaucht, auf andere zu projizieren.
Ja.
Ja, klassisch die Frau, die morgens aus dem Bad kommt oder nicht kommt. Ja, weil die, wenn du dann rufst, Schatz, wo bleibst du denn? Sagt sie, warte ein bisschen, ich mache mich nur noch fertig. Genau das macht sie. Ne? Sie schaut in den Spiegel und macht sich runter. Und wenn sie dann rauskommt, ist sie ziemlich genervt. Und dann versucht sie, mich fertig zu machen, weil sie das Gefühl projiziert. Aber das kann man ja durchschauen, solche Haltung. Das machen auch nicht alle Frauen, aber viele. So, wenn du so eine ruhige Meditation machst, in die Tiefe, in Entspannung gehst, dann kommst du raus und merkst, vieles kommt aus mir. So wie ich aufgestanden bin mit dem Fuß, so agiere ich, so gehe ich durch den Tag. Also das hat mir sehr geholfen. Außerdem schöpft es dein kreatives Potenzial ganz anders aus, wenn du richtige Zeiten der Ruhe machst. In Japan, das ist mir wichtig, weil ich Zen-Meditation mache, in dieser Tradition sehr nahestehe. Also ich bin gar kein Anhänger dieser Wegschmeißgesellschaft, sondern für mich ist Kintsugi entscheidend, die kunstvolle Reparatur. Und ich versuche ja Menschen zu reparieren oder auch Firmen versuche ich zu reparieren. Wir wollen doch nicht alles Reparierte gleich wegschmeißen. Also die kaputte Tasse ist dem Japaner, wenn sie repariert worden ist, Kintsugi, also mit Gold ist die Schadstelle verkleidet, ist ihm mehr wert. Der gebrochene Knochen, wenn er Kallusbildung einsetzt, ist danach fester. Der ist viel stabiler, als der vorher war. Der psychisch reparierte Mensch, der aus seinen Fehlern gelernt hat, der aus seiner Geschichte schichtweise gelernt hat, ja, das, was wir kollektiv nie machen. Unsere Politiker lernen nicht aus der Geschichte. Herr Macron will, der hat vom Napoleon wohl noch nie was gehört. Er will wieder einmarschieren in Russland. Es gibt deutsche CDU-Politiker, die wollen auch einmarschieren in der Ukraine. Ich meine, haben die nichts von der Nazi-Zeit und Hitler gehört? Die haben schon mal versucht. Das hat sich noch nie bewährt, in Russland einzumarschieren. Was ist mit denen los? Ich verstehe sowas nicht. Ja, die müssen ja nur mal einen Blick in ein Geschichtsbuch werfen. Aber geht nicht. Der reicht natürlich auch der Horizont immer nur maximal 4 Jahre. Gleich nach der Wahl denken sie 4 Jahre im Voraus. Also ich wäre da zum Beispiel dafür, einfach nur Frauen, die mindestens 2 Kinder haben, in der Politik zuzulassen. Stell dir mal vor, was für eine Perspektive da reinkäme. Die würden in Kinder und Kindeskindern denken, aber nicht solche kurzsichtigen Karrieretypen, die meistens ja schon vorher Lobbyisten sind. Aber wie auch immer. Also diese stille Phasen sind wichtig. In Japan gehen die in die Zen-Meditation. Viele Manager, Unternehmer machen mal ein Vierteljahr Zen. Also ich würde ja einfach raten, nur mal 9 Tage Fasten, Schweigen, Meditieren biete ich gerne an. Und es ist auch ein Kurs, wo viele Selbstständige sind, die das viel besser zu schätzen wissen als irgendwelche Sozialarbeiter oder Lehrerinnen oder so. Die können auch mal wirklich schweigen. Die sind mal froh, dass man anderer sagt, wo es lang geht, und sie sich ein Muster hingeben können. Nur der Witz ist, wenn du 9 Tage in dich gegangen bist und geschwiegen hast, dann hast du wieder einen Zugang zu deinem kreativen Potenzial und kannst tatsächlich ganz andere Dinge rausbringen. Du brauchst als Unternehmer Ideen. Ja, immer mehr vom selben, hat Paul Watzlawick schon gesagt, das ist eine Nullnummer, da kommt nicht viel bei raus. Das versuchen wir in der Politik und leider auch in den Firmen oft. Ja, das, was uns wirklich hilft, sind doch völlig neue Ideen. Wir müssen doch jetzt am Zeitalter, wo KI kommt, und du musst es nicht machen, ich mache auch nicht mit da bei ChatGPT und mit Journey und so weiter, ich finde es faszinierend und ich kenne mich aus, aber machen tue ich das nicht. Da habe ich viel zu viel Spaß am Denken, am Schreiben. Aber du solltest doch wissen, dass die Traumberufe Pilot und Chirurg in 5 Jahren durch sind. Ja, das Da Vinci-System operiert heute schon besser als viele Chirurgen in Kreiskrankenhäusern. Und der beste Computer von Big Blue, IBM, gegen den gewinnt kein Schachweltmeister mehr. Wenn die Flugsicherungsleute die Flugzeugabstürze der letzten Zeit untersuchen, stellen sie fest, meistens war es der Pilot, nicht die Computer. Also ist es ein Risiko weiter. In 5 Jahren, glaube ich, ist es soweit. Wird man das Risiko, Piloten in die Maschinen zu setzen, gar nicht mehr eingehen. Da wird das von alleine gehen und sicherer gehen. Wir haben jetzt nur so ein kleines Auto gekauft, so ein Swift. Also Schneefox heißt das. Der kann gar nicht mehr drauffahren. Ja, weil der bremst einfach automatisch. So blöd wie ein Fahrer, der einfach pennt, ist er nicht. Das ist nicht mehr möglich. Ganz witzig, dem Ding. Wenn du die Spur verlassen willst, das erlaubt er dir gar nicht so richtig. Also er greift ein. Also es war ja für mich irgendwie, der mahnt mich auch. Du bist nicht mehr wach. Ich denke meistens beim Autofahren und bin ich vielleicht so konzentriert. Und das nimmt der wahr. Also er rennt mir dauernd dazwischen. Diese Systeme haben eine gewisse Sicherheit. Und in vieler Hinsicht werden Traumberufe nicht mehr stattfinden. Wir müssen uns, glaube ich, damit abfinden, dass die schneller und effektiver denken als wir. Ob sie kreativer denken, weiß ich nicht. Bezweifle ich. Ob sie Gefühle dabei haben und Emotionen, weiß ich, das haben sie nicht. Aber wir sollten doch nicht übersehen, dass schon Tausende von Männern in Japan mit Frauen Puppen vorlieb nehmen. Widersprechen nie, wissen alles, unglaublich arbeitsam, einmal gekauft, unterhaltsarm sozusagen. Da kommt was Irres auf uns zu. Das sind die Dinge, wo sich Unternehmer aus meiner Sicht den Kopf zerbrechen könnten, aber nicht im wahrsten Sinne, dass sie nur noch Hirn- und Kopfschmerzen entwickeln, sondern in die Stille gehen und in der Ruhe Kreativität danken. Ja, aus der Ruhe kommt die Kraft, sagt der Osten. Und unsere Energiedefizite, und die meisten Unternehmer haben Schlafdefizite und Energiedefizite. Das ist heute sowieso eine Volkskrankheit. Ja, definitiv. Also in Deutschland haben 4 Millionen angeblich Depressionen, sagt die Ärztekammer. Das ist ein Energiemangel, Antriebsstörung. Ja, und keine Stimmung, aber auch Antriebsstörung. Angeblich mehr haben Burnout. Was ist ein Burnout? Ausgebrannt sein. Die haben keine Energie. Das sage ich noch mehr. Dann CFS, Chronic Fatigue Syndrom. Dann Post-Vac und Long-Covid und Post-Covid sind alles Energiemangelsyndrome. Und wir wissen, was da los ist. Also auf der biochemischen Ebene wissen wir das. Das sind die raffinierten Kohlenhydrate, die unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien lahmsetzen. Also ein ganz einfacher Unternehmertrick wäre, in den Kantinen dieses raffinierten Kohlenhydrate zu streichen. Die gehören da nicht rein. Die zerstören den Leuten ihre Zellkraftwerke. Das ist ein Wahnsinn. Aber das macht der Normalbürger auch wenn er nicht irgendwo angestellt ist oder so. Also es ist so einfach, hör auf, diesen Industrieschrott zu essen. Ja, dieses Zeug, was freie Radikale auslöst in deinen Zellkraftwerken. Und in jeder Zelle sind 1.000 bis 2.000 davon. In manchen Zellen 20.000. Und ganz wenige Zellen haben keine. Die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die haben echt keine. Aber alle anderen haben das und brauchen das. Und Fette und Proteine schaden denen nicht, können die verarbeiten. Aber raffinierte Kohlenhydrate können Sie auch verarbeiten, aber dabei entstehen diese freien Radikale. Und das sind Elektronenräuber. Und die räubern da rum in dem Mitochondrium und entreißen anderen Molekülen aus der äußeren Hülle Elektronen. Dabei stören sie die in ihrer Arbeit und zerstören sie langfristig. Also das wäre auf dieser Ebene so einfach. Ernährung umstellen, Richtung pflanzlich, vollwertige Kost, am besten Peace Food. Erzähle ich seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt. Es ist eine so einfache Methode bei so vielen Krankheitsbildern. Ja, alle neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer. Du kannst ja bessern dadurch, da gibt es Studien. Du hast keine Herzprobleme mehr in diesem Sinne. Deine Krebsraten gehen dramatisch runter. Ja, wenn du einfach pflanzlich vollwertige Kost isst, ballaststoffreich, also 90% weniger von der zweitötigsten Krebserkrankung, Dickdarmkrebs. Professor Klaus Leitzmann, Studien aus Gießen, der Universität. Also gibt es so viele Hinweise. Wir haben das Wissen. Und Unternehmer sind gescheit genug, dieses Wissen auch abzugreifen. Die große Mehrheit, die mit den Mainstream-Medien verblödet wird, ich glaube systematisch bei uns, ehrlich gesagt, ja, die einfach nicht erfahren sollen, die Leute, wie sie sich einfach gesund machen können. Ich kann da so viele Beispiele sagen aus dieser Zeit. Das ist völlig verblüffend. Wir wissen so viel, diese straßenweisen Mammografien. Ja, wir wissen, dass die Krebs machen, mehr als dass sie entdecken helfen. Das ist eine verblüffende Geschichte. Wir wissen unendlich viel. Wir wissen, wie man Alzheimer bearbeitet. Ja, fast alle Deutschen, die alt genug werden, kriegen Alzheimer. Das sagt uns die Epidemiologie. Aber da gibt es die Dale Bredesen-Studie. 10 Alzheimer-Patienten verschiedener Stadien. Ernährungsumstellung und 36 Punkte im Lebensstil verändert. Und 9 von denen werden wieder gesund und einer ist nur deutlich gebessert. Diese Studie gibt es seit langem. Ich propagiere die. Aber sie kommt nicht an, weil die Pharmaindustrie bestimmt einfach, was bei uns berichtet wird.
Ja.
Ja. Und ich bin von daher kein großer Freund der Pharmaindustrie, obwohl ich sehr wohl weiß, wir brauchen die in der Medizin. Ja, ich bin da nicht naiv. Wir brauchen 1800 bis 2000 dieser Mittel. Wir wissen um diese Dinge. Wir machen sie nicht. Natürlich, der Pharma nützt es nicht. Bei uns gibt es Medikamente auf dem Markt, die sind in den USA seit Jahrzehnten verboten. Wie Novalgin, dieses Schmerzmittel, das ist wegen Todesfällen in den USA seit langem verboten. Bei uns gibt es das überall, wird massenweise verschrieben. Und es gibt so viele Beispiele. Also wir sollten nicht glauben, dass die Pharmaindustrie auf Gesundheit, Entwicklung von Gesundheit steht. Die benutzt Gesundheit, um ihr Einkommen zu steigern. Das ist übrigens das ist auch bei Konzernen, das sind ja Aktiengesellschaften, normal. Das steht auch bei denen drin, dass es darum geht, für ihre Aktionäre das Einkommen zu erhöhen. Dass sie dabei dann auch noch gute Mittel produzieren, okay. Aber wir bräuchten nicht 120.000 Mittel. Die sind nur dafür da, Umsatz zu machen. Für Ärzte ist es eine Katastrophe, 120.000 Mittel. Ja. Weil tatsächlich können sie, also in Schweden haben sie 2.000, in der Ex-DDR hatten sie 1.800. Das ist viel besser für die Gesundheit. Aber tatsächlich ist es bei uns kein Thema. Seehofer, der Ex-Gesundheitsminister, hat resigniert und hat es auch gesagt. Die Pharma hat gewonnen. Denen geht's um was anderes als Gesundheit. Das ist aber bei uns nicht zu verbreiten. Also ich versuche es ja seit Jahrzehnten, was mich jetzt bei dieser Form von Industrie nicht besonders beliebt macht, ehrlich gesagt. Aber mir bleibt als Arzt Verantwortlichen, Selbstverantwortlichem auch nichts anderes übrig. Das heißt, es hat natürlich eine Licht- und eine Schattenseite. Aber man könnte sich in so vieler Hinsicht helfen. Und es wäre tatsächlich sehr einfach, den Krankenstand zu reduzieren durch einfache Gesundheitsmaßnahmen. Die sind zum Teil so erschreckend billig. Da hätten wir genug Vitamin C verteilt, inzwischen durch Michael Nels bewiesen auch. Hätten wir uns unglaublich viele, bis zu 90% der Covid-Toten erspart. Aber Vitamin D3 ist so billig, dass das überhaupt kein Thema war. Es wurde einfach nicht gemacht, obwohl es einige Ärzte, wie ich auch, propagiert haben. Aber naja, ich will ja nicht ins Jammern kommen, dafür gäbe es auch Grund, das ist die Schattenseite. Es gibt auch viele Lichtseiten, da muss man einfach nur nachdenken. Aber ich glaube eben, entscheidend für Unternehmer wäre auch immer wieder aus der Ruhe heraus zu denken. Ja, sozusagen in sich zu gehen. Da liegen die eigentlichen Reserven. Ja. Gebildet von außen sind wir, also wir sind überfüllt mit Informationen. Mhm. Ich kann allein im ärztlichen Bereich die Informationen gar nicht mehr packen.
Ja.
Obwohl ich Studien lese und so weiter. Immer noch und auch mit Interesse. Aber es ist zu viel geworden. Mhm. Also wir müssten auswählen können und differenzieren. Und das könnte man aus meiner Sicht am besten, wenn man immer wieder abtaucht, in sich selbst, in die Ruhe, in die Stille. Da kann ich nur dazu raten. Also freue mich auch über alle Unternehmer, die immer wieder in so Seminare wie Fastenschweigen, Meditieren oder Fastenwandern kommen. Wenn ich äußerlich in Form bin, bin ich so viel besser drauf, auch hirnmäßig klar zu denken und Strukturen zu erkennen, zu analysieren und Schlüsse draus zu ziehen, die nützlich sind. Und nicht in dieses ewig selbe Muster gehen, immer mehr vom selben. Das bringt uns nicht weiter. In der Medizin nicht, in der Wirtschaft nicht, in der Politik schon gar nicht. Wobei da das Muster am einfachsten ist. Ne? Wie mache ich Karriere, wenn ich nicht sehr fähig bin? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Bereich gibt in unserer Gesellschaft, wo du mit so wenig Kompetenz so viel Geld verdienen kannst wie in der Politik. Unternehmer brauchen ja wirkliche Sachkompetenz. Das brauchen die ja gar nicht. Ja, da bist du ja schon froh, wenn der Verkehrsminister mal einen Führerschein hat. Ja, ansonsten versuchen da Ex-Lehrer die Wirtschaft in Gang zu bringen oder ein Kinderbuchautor in schlimmster Weise in letzter Zeit. Das kann gar nicht funktionieren. Wieso auch? Ja, wieso erwarten wir das? Ich meine, es wird doch kein Unternehmer, wenn er einen Verkaufsleiter braucht, jetzt einen Künstler anstellen. Das passt nicht. Ein Künstler kann es für die Grafikabteilung gewinnen. Intuitiv kapieren das Unternehmer in der Regel. Wenn du mit den Urprinzipien arbeitest, würdest du es wissen. Ja, da brauchst du einfach, da ist ein anderes Thema dahinter.
Ja.
Und nur wenn du diese urprinzipiellen Themen erkennst, kannst du zum Beispiel vorbeugen. Weil sonst weißt du ja gar nicht, wovor du dich beugen willst.
Ja.
Nur dann kannst du deine Vorsätze zum Laufen bringen. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, du kannst schon sagen, also statt mit den Kindern zu schreien und die Frauen zu brüllen, werde ich meinen Schreibtisch aufräumen. Da wird ja niemand dagegen sein. Aber es wird nicht funktionieren, weil einfach nicht dasselbe Thema dahinter ist.
Mhm.
In der Aufräumen ist das Thema 10. Lebensbühne. Also da kannst du fasten. Wenn du nach 10 Tagen Fasten nach Hause kommst, wirst du deinen Schreibtisch automatisch, wenn das ein Saustall ist, aufräumen. Weil das passt einfach nicht zu dir, zu dem neuen inneren Ordnungsgefühl, was du hast.
Hm.
Wenn du mit den Kindern aufhören willst zu schreien, geh mit ihnen lieber zum Squash 4-mal die Woche. Dann könnt ihr da eure Aggressionen ausleben, gemeinsam. Oder noch besser, fang an, mutig zu denken. Und bring den Kindern vor allen Dingen bei, mutig zu denken. Ja, sich zu trauen, auch mal über Grenzen zu gehen. Neue Wege. Also da gäbe es eine Fülle von Möglichkeiten.
Sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wie, also ich will gar nicht pauschalisieren. Dennoch, es ist immer wieder erkennbar, dass wir Führungskräfte, aber natürlich auch ganz normalen Anführungsstrich Mitarbeiter, immer wieder nicht in die Veränderungsprozesse kommen aus verschiedenen Gründen. Da sind irgendwelche Blockaden drin. Also ich arbeite natürlich vornehmlich jetzt mit den Unternehmern zusammen, die dann ganz genau wissen, was sie zu tun haben, aber sie schlussendlich es nicht tun, weil sie in irgendetwas aufhält. Und ich war übrigens auch mal 9 Tage im Zen-Kloster in Kempten. Das war eine riesen Thematik. Ich kann das nur teilen. Und ich bin jetzt auch seit 2015, nennen wir es mal, in der Persönlichkeitsentwicklung und stelle mich den Dingen, was mich auch immer weiter nach vorne gebracht hat. Aber wenn ich zurückblicke, war das schon ein sehr mutiger Schritt meinerseits, weil ich habe da nicht so richtig hingucken wollen in manche Bereiche. Du bist jetzt da ein Profi.
Aber nicht alleine, ne? Das machen wir alle. Denn so kommt es ja zu diesem deutschen Mantra.
Ja.
Also Gesellschaftsmantra, hoffentlich geschieht nichts, hoffentlich passiert nichts, dann passiert auch nichts.
Meine ganz konkrete Frage da an dich. Er sagt, jetzt werden hier einige sich sicherlich so ein bisschen ertappt fühlen und sagen, ja, Dirk oder Rüdiger, ihr habt schon da recht. Und es wäre jetzt auch schon wichtig, gerade für meinen Veränderungsprozess, für eine notwendige, für eine gute Zukunft, für den Change-Prozess, was auch immer da ist. Und jetzt an dich, was gibst du da mit? Was ist die Konsequenz, wenn du es nicht tust? Und was kann derjenige jetzt tun, heute entscheiden, dass er sich diesem Prozess widmet, und da mutig reingeht.
Ja, umso mutiger ist es, besser wäre mal so ein Buch zu lesen wie Heilsame Tugenden. Da stehen diese Prinzipien drin. Und da kannst du einfach sehen, zum Aggressionsprinzip gehört natürlich Mord und Totschlag, Vergewaltigung, schreckliches Krieg und so. Aber da gehört auch Mut dazu, Konfrontationsbereitschaft, Entscheidungsfähigkeit, das Schwert mal aus der Scheide ziehen und losschlagen. Mhm. Ja? Und du hast die Wahl, welche Ebene du wählst, die Unerlöste oder die Erlöste. Gesellschaftlich, politisch wählen wir ja die Unerlöste, überall ist Krieg. Effektiv, nicht nur in der Ukraine und in Israel oder Palästina, sondern faktisch ist ja auch in den meisten Beziehungen Krieg. Mhm. In Familien ist Krieg. Also Corona hat vor allen Dingen Krieg ausgelöst in der Gesellschaft zwischen den Anhängern dieser Gentherapie und den Kritikern und also, weiß der Himmel. Wir haben auf allen Ebenen Krieg, aber wir könnten auch mutiger werden. Und wenn wir das erkennen, und dazu haben unternehmende Leute, die was in die Hand genommen haben, das haben die ja alle schon getan, sonst wären sie keine Unternehmer mehr. Aber auf die Dauer geht es gar nicht, ohne diesen Mut und die Entscheidungsfähigkeit. Ja. Die haben das ja schon gemerkt. Wenn die das System dahinter erkennen würden, hätten sie viel mehr, noch mehr Mut zum Mut. Ja, da brauchst du ja auch Mut dazu. Mhm. Und das sind ja schöne Aspekte. Also Konfrontationsbereitschaft ist ja nichts Schlechtes. Die heißen Eisen in Angriff nehmen, also wenn du sprachlich drauf achtest, in Angriff nehmen, heiß und Eisen, das ist alles dieses Aggressionsprinzip dahinter. Darum geht's, die heißen Eisen anzupacken. Na klar musst du in der Firma vor allen Dingen auch die Dinge tun, die gut laufen, die du gut kannst. Aber du musst auch die Punkte anschauen, wo der Schatten sitzt, wo einfach Leerlauf ins Getriebe kommt. Ja, eine Badewanne, wenn die voll kriegen willst, muss natürlich viel Wasser reinleiten. Aber du musst auch den Stopfen reindrücken, dass das Wasser nicht immer wieder rausläuft. Ja. Um es mal ganz einfach zu sagen. Ja. Also diese Prinzipien, wenn du die 12 oder letztlich sogar 13 Archetypen, wenn du die gut kennst, wirst du das für alle Lebensprinzipien verstehen. Ja, also Merkur ist auch so was Wichtiges für Unternehmer. Ich meine, das Wirtschaften, das lebt von dieser Merkur-Idee. Da musst du als erstes mal erkennen, das haben die meisten Unternehmer allerdings erkannt, es gibt kein herrenloses Geld. Wenn du eins haben willst, musst du es immer dem wegnehmen. Nur, du musst dir einen anständigen Weg überlegen, wie du es jemandem wegnimmst. Ja, darauf zu warten, wie viele Nicht-Unternehmer, die sich lieber anstellen und anstellen lassen, die hoffen, dass sie irgendwann mal durch Gottes Hilfe irgendwie auf einen Haufen Geld stoßen, der niemandem gehört. Das ist ja naiv. Du musst ja auch die Hände unter Umständen mal ein bisschen schmutzig machen. Also du musst mal richtig zupacken. Sonst geht das nicht. Das Sterntaler-Märchen ist falsch verstanden. Also diesbezüglich, du musst dir einen guten Weg überlegen. Mutig, offensiv, das Geld von anderen Leuten zu holen. Ich finde meinen Weg gar nicht schlecht. Wenn ich Bücher schreibe, dann habe ich damit meinen Anteil getan. Und dann machen das Verlage für mich und Buchhändler und so, bin ich dankbar. Aber es gibt keine Beschwerden. Ja, also die Leute beschweren sich eigentlich nicht über die 20 Euro, die sie dafür zahlen für so ein Buch. Da habe ich eigentlich gar kein Problem damit. Und ich kriege da nicht viel davon, nicht mal 10%, aber immerhin. Kleinvieh macht Mist. Ne? Also wenn ich jetzt so schaue, das Zeitkultzentrum Johanneskirchen und das Tamanga, das hat ja Millionen gekostet, aber das ist durch Kleinvieh entstanden, so wie der Walfisch. Ne? Der frisst das Kleinste, was es gibt, die Protozoen im Meer. Aber viele. Und dann lebt er davon. Also diesbezüglich, diese Sachen müssen einfach erkannt werden. Und dann kannst du natürlich schauen, wie du neue Ideen kreierst. Die Frage ist ja einfach nur, die Leute abholen, wo sie sind. Also was wollen die, was brauchen die? Musst du dich natürlich ein Stück drauf einstellen. Es gibt ganz einfache Marktanalysen zum Beispiel. Ich habe nie auf eine Marktanalyse meiner Verlage gehört. Die machen das. Die stellen Leute an, die befragen 1000 Leute auf der Straße, was sie interessiert. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Mich interessiert, was meine Vortragsgäste und Seminarteilnehmer mich fragen. Nach dem Seminar. Ja. Nach dem Vortrag. Und wenn ich 100-mal dasselbe gefragt werde, habe ich ein Buch dazu geschrieben. So komme ich zu 84 Büchern. Die Steilvorlagen sind immer von meinen Gästen, von meinen Patientinnen. Die wissen, was sie interessiert. Und das sind die Themen, die viele interessieren. Ja. Und effektiv ist es so, dass ich damit immer gut gefahren bin. Und immer wenn ich nicht danach gehandelt habe, fast immer ist ein Flop entstanden. Ich habe mal geschrieben, der Weg ins Leben, über Schwangerschaft und Geburt, weil ich weiß, nach den Schicksalsgesetzen, im Anfang liegt alles. Also da schaue ich auch drauf. Wäre auch noch ein Hinweis für Unternehmer, auf die Spielregeln des Lebens zu schauen. Das hat keinen Sinn, gegen die zu leben. Durch Versuch und Irrtum, da tust du viel Geld und Zeit. Also es ist wichtig, wie was losgeht, wie was beginnt. Ja, wenn ein neuer Mitarbeiter von Anfang an nicht funktioniert, dann wird er nicht funktionieren. Das würde ich mal im Hinterkopf haben. Ich würde auf diese ersten Zeichen achten, auf neue Entwicklungen. Ich würde, wenn die Industrie kennt es doch aus Erfahrung, die machen doch einen Relaunch. Warum denn? Ein Relaunch ist richtig teuer. Die wollen einfach einen Neuanfang setzen, mit dem es besser geht. Ja, das ist eigentlich nichts anderes, als im Anfang liegt alles. Die kennen auch das Resonanzgesetz. Ja, das weiß jeder, der mit Geld zu tun hat. Wenn du Geldleute kennenlernst, die auch mit Geld zu tun haben, setzt du dich auch nicht ins Foyer der Jugendherberge, sondern du gehst zum Kempinski oder zum Steigenberger. Da triffst du Leute, die Geld haben. Ja, das ist Resonanzgesetz. Oder plump gesagt, der bayerische Volksmund sagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. So ist es. Und da kannst du naiv in der Politik eine Nord-Süd-Kommission dagegen entwickeln und auch tolle Leute an die Spitze setzen, wie Olaf Palme und Willy Brandt, waren ja große Geister. Aber haben die irgendwas bewegt mit der Nord-Süd-Kommission? Null. Das funktioniert nicht. Das Schicksal sorgt dafür, nach dem Resonanzprinzip, wo Geld ist, kommt noch mehr hin, wo keins ist, kommt es noch weg. Das könntest du wissen und dich darauf einstellen und dann auch Resonanz schaffen. Und auch das Polaritätsgesetz ist so wichtig. Ja, da gibt's immer auch eine Schattenseite zu allen Lichtseiten. Auf die kannst du gleich achten, von Anfang an. Das ist wichtig. Ja, wenn du was Wunderbares produzierst und in die Welt bringst, hat es garantiert eine Schattenseite. Es wäre gut, sie von Anfang an im Auge zu haben. Weil sie kommt zu wissen. Also wie ich Peacefood geschrieben habe, in der Badewanne sitzen, fiel mir der Titel ein, haben wir gedacht, was wird der Schatten sein von so einer überheblichen Geschichte wie Friedensessen. Ja, Friedensessen wusste ich schon, das könnte nie was werden. Da muss entgegen meiner sonstigen Einstellung, der ich ja sehr für deutsche Wörter bin, Worte, muss ich Peace Food nennen, dann geht das. So, aber was ist die Schattenseite davon? Ich habe mir gedacht, okay, das ist der Fanatismus dann durchgeknallter Veganer, wo jeder sagt, na, so wie die will ich nicht werden. Die gibt's, aber die sind gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem habe ich glatt übersehen, weil der Schatten wird leicht übersehen. Das sagt uns schon die Bibel, den Splitter im Auge des anderen sehen wir, den Balken im eigenen nie. Der Schatten ist, dass Paare auseinanderkommen, oft durch Prüfungen. Wir müssten sowas wissen. Und ich habe das kennenlernen müssen. Also tatsächlich, sie steigt ein auf Peace Food, ist nur noch pflanzlich vollwertig, sensibilisiert sich ständig, er macht nicht mit. Und nach ein paar Jahren, 3, 4 Jahren, hat sie das Gefühl, es stinkt, wenn er auf die Toilette geht, unerträglich. Okay, mach mal stärkeren Ventilator. Dann will sie seine Wäsche nicht mehr waschen. Kochen tut sie ihm schon gar nicht mehr gern. Aber dann kommt der Punkt, wo sie ihn nicht mehr riechen kann. Und dann gehen Beziehungen auseinander. Und wenn ich dann zu der Frau sage, wissen Sie was? Ihr Mann ist nicht der, der stinkt. Der riecht so, wie er immer gerochen hat. Das Problem ist, dass Sie sich so sensibilisiert haben durch diese Ernährung. Und Sie müssten vielleicht ein bisschen zurück, Ihren Kindern zuliebe. Wir werden doch nicht wegen Essen jetzt eine Beziehung platzen lassen. Aber wenn ich dann sage, essen Sie halt dann nochmal das, was Sie zuletzt noch gegessen haben, weiß ich, Forellenfilet oder Hühnerbrust oder was, dann will sie nicht. Weil sie sagt doch, ja, aber wenn ich jetzt im Wald meditiere, setzen sich Vögel auf meine Hand und ich möchte das nicht, die Sensibilisierung aufgeben. Und projiziert es auf ihren Mann, der stinkt jetzt angeblich. Tut er nicht. Der riecht wie immer. Sie hat angefangen, sich zu sensibilisieren. Das ist ein ziemlicher Schatten von Peaceful. Deswegen rate ich heute, hätte ich es von Anfang an gewusst, wäre es besser gewesen, rate ich jeder Frau, die darauf einsteigt, aber auch jedem Mann, nehmen Sie unbedingt Ihre Partnerin, Ihren Partner mit. Weil in 3, 4 Jahren ist es zu spät. Also in diesem Sinne könnte man sich, wenn man den Schatten im Auge hat, die Polarität oder das Schattenprinzip, eines meiner wichtigsten Bücher, könnte man sich vieles ersparen. Und sehr viel besser Geld verdienen, aus meiner Sicht, weil das ist ja doch immer noch eine Kernschichte beim Unternehmen. Und selbst ich muss schauen, obwohl ich persönlich gar nicht mehr so auf Geld achten muss, aber Unternehmen müssen einfach Geld verdienen. Und ich kann nicht nur aus der Herzensgüte heraus alle möglichen gratis wohnen lassen und gratis teilnehmen lassen und so weiter. Das wollen die Leute ja am liebsten. Es geht dann unternehmenstechnisch doch nicht. Ja, und da bin ich auch froh. Meine Nachfolgerin in Tamangal zum Beispiel, die hat Betriebswirtschaft studiert und sogar verstanden. Ich habe schon mal von Betriebswirtschaft gehört. Das ist aber zweierlei. Ja, also diese Regeln gelten natürlich weiter. Und diese anderen, die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, die zusätzlich zu kennen, ist enorm förderlich aus meiner Sicht, gerade wenn man ein Unternehmen führen will. Und dann ja irgendwann auch muss. Und es ist erfrischend, mit denen auf dem Weg zu sein. Da zum Schluss machen nämlich bahnbrechende Ideen immer Spaß. Dann denken wir mal dran, wie es zur Verkleinerung der Musik gekommen ist. Das war ein Sony-Manager, der hat sich von ein paar Spezialisten seiner Firma 4 Walkman bauen lassen. Und alle haben das für einen Wahnsinn gehalten. Die Musiktruhe unserer Eltern, so ein Grundigteil mit Furnierholz, auf die Größe, auf Taschengröße zu reduzieren. Daraus ist der Walkman geworden. Und alles, was weiter in die Richtung fällt. Irgendwann hat auch Steve Jobs ein Handy in die Luft gehalten und Herr Nokia und Herr Samsung haben gedacht, so ein Blödsinn, der soll sich mal schön auf seine Computer spezialisieren. Wir sind die Chefs hier von Handys. Ja. Aber Herr Nokia gibt es heute gar nicht mehr, so viel ich weiß. Und Herr Samsung hat schnell kopiert. Das können ja die Koreaner, die Japaner kopieren wie die Weltmeister. Aber effektiv hat Steve Jobs da einen Computer hochgehalten, der telefonieren konnte. Und die Kids haben es kapiert, sofort.
Ja.
Und von dessen bahnbrechenden Ideen hat dieser Konzern gelebt, Apple. Und seit da nur noch ein Geldfuzzi dran ist und so ein kleines Kabel 34 Euro kostet, bin ich auch im Widerstand mit denen, ehrlich gesagt. Das ist eine peinliche Geldmacherei, die die betreiben. Und die genialen Ideen von Steve Jobs fehlen auf der ganzen Linie, aus meiner Sicht. Der hatte einfach mehr drauf und aus einer anderen Ebene. Und wenn man ihm zugehört hat, hat man es auch gemerkt. Solchen Leuten zuzuhören, finde ich, ist immer spannend. Also es geht doch im Endeffekt auch im Leben darum, um die Sternstunden. Ja, so wie Stefan Zweig geschrieben hat, die Sternstunden der Menschheit. Und jeder Mensch hat auch so Gipfelerlebnisse, Peak Experiences. Und die kommen auch wieder aus der Stille. Die kommen nicht aus dem Hirn und diesem Konzentrieren und Verbissen. Also insofern läuft vieles auf dasselbe hinaus und da gäbe es so viel noch zu lernen. Und wie die Glücksforschung uns sagt, wie heißt die Chen Mihai, nichts macht so glücklich wie Lernen. Ich glaube schon, Einheitserfahrungen machen auch glücklicher, aber Lernen macht auch sehr glücklich.
Wow. Rüdiger, mit Blick auf die Uhr, wir haben es schon in unserer Einleitung gesagt, wow, wenn da noch mehr rauskommt, ich würde mich riesig freuen. Vielleicht können wir uns auch noch mal zu einer absehbaren Zeit auch noch mal vertiefend in ein oder anderes Thema treffen. Ich würde mich riesig freuen. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken für diese gemeinsame Stunde mit einem unfassbar anderen Blickwinkel, auch in Richtung Unternehmertum, was wichtig ist, auf was es ankommt, was relevant ist. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch zwei kleine Fragen an dich. Einmal, jeder, der jetzt inspiriert ist, wie findet Mann dich und was bekommt Mann oder Frau bei dir? Und dann hätte ich noch gerne eine abschließende Frage. Aber machen wir erstmal die Sache, wie kann man dich kennenlernen, wie kann man dich erleben?
Rufe Tage am besten bei www.dahlke.at. Mhm. AT für Österreich. Und ansonsten gibt es auch von mir so eine Plattform, dahlke4u.com. Mhm. Da kann man auch sich einklinken. Und ja, darüber kommt man dann auch zu Tamangal und so weiter. Dann findet die ganzen Bücher, wenn man will. Also das Internet kann das heute alles. Ich bin da nicht so ein Spezialist, aber ich weiß das. Die meisten Leute finden uns heute ja darüber. Und ansonsten diese Bücher. Also eben jetzt so ein Buch wie Heilsame Tugenden, da kriegst du auf gut 200 Seiten einen guten Einblick in diese Urprinzipien oder Lebensprinzipien, die die Basis sind der Spielregeln des Lebens, also für Heilung, für Vorbeugung, für Verwirklichung von Vorsätzen. Ja. Das wäre da wichtig. Ja,
ich kann auch, ich hab mich in Vorbereitung unseres Podcasts auch mit deinen Seminaren befasst. Also kann auch nur jedem empfehlen, schaut auf die Website. Das sind ganz, ganz hochinteressante Seminare, jetzt insbesondere in Österreich dabei. Und da ich ja diese Erfahrung selbst gemacht hatte und mal den Mut hatte, 7 oder 8 Tage in ein Zen-Kloster zu gehen, das war schon eine sehr abgefahrene Erfahrung. Und ich würde mich eher als, naja, liebevoll genannten ADHS-Unternehmer, also wirklich ein Unternehmer bezeichnen. Aber es war eine grandiose Erfahrung, also kann ich nur jedem empfehlen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und jetzt noch vielleicht abschließend einen Satz oder eine Frage an dich. Wenn du jetzt uns Unternehmern oder auch Führungskräften, jedem Zuhörer, einen Rat geben dürftest, was sie jetzt wirklich schnell weiterbringt, was wäre denn dieser erste Schritt?
Geh in die Stille und sei mutig mit deinen eigenen Impulsen, die da hochkommen. Trau dir. Trau dich, Entscheidungen zu fällen und dazu zu stehen.
Sehr, sehr schön. Dankeschön.
Bitte gern.
Und vielleicht sehen wir uns zu einer weiteren Runde. Da gibt es noch ganz spannende Themen, die uns da... Also ich habe noch viele Fragen, die ich heute nicht gestellt habe. Ich werde mich bei dir auf jeden Fall wieder melden. Lieber Rüdiger, vielen, vielen, vielen Dank.
Tschüss. Alles Gute. Danke auch für die Lektion im Computern.